In unseren Betrachtungen oder in unserem Studium der Offenbarung sind wir bei Kapitel 7 angelangt. So, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf. Offenbarung Kapitel 7 und ich möchte mit euch gemeinsam ab Vers 9 lesen. Ich lese von 9 bis 17, also vollständig, den Text, über den wir heute und auch am, so der Herr will, am nächsten Sonntag nachdenken werden, aber ich möchte das einfach im Zusammenhang lesen, damit wir ja eben den Zusammenhang kennen. Ja. Vers 9, danach sah ich und siehe eine große Schar, welche niemand zählen konnte, aus allen Heiden und Völkern und Sprachen, vor dem Thron stehend, vor dem Thron Gottes und vor dem Lamm, vor Jesus Christus, angetan mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen. Sie schrien mit großer Stimme und sprachen, Heil sei dem, der auf dem Stuhl sitzt. In manchen Übersetzungen steht es korrekter, Heil gehört oder Rettung gehört dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen um den Stuhl, um den Thron und um die Ältesten und um die vier Tiere und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen. Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und es antwortete der Ältesten einer und sprach zu mir, wer sind diese mit den weißen Kleidern angetan und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, hier spricht Johannes, der Apostel, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind's, die gekommen sind aus großer Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie wird nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf sie fallen die Sonne oder irgendeine Hitze, denn das Lamm mitten im Stuhl oder im Thron wird sie weiden und leiten zu den lebendigen Wasserbrunnen und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Soweit der Predigttext. Und ich denke, dass wir heute, ich weiß, wir werden heute nicht weiter wie bis zu Vers 11 kommen in unserer Betrachtung. Nun, wir sagten, dass das siebte Kapitel der Offenbarung so etwas wie eine Antwort Gottes ist auf die Frage, die wir im letzten Vers des sechsten Kapitels gemeinsam gelesen haben. Ich möchte die Frage noch einmal lesen. Kapitel 6, Vers 17, das ist der letzte Vers des sechsten Kapitels. Denn es ist gekommen, der große Tag seines Zorns. Und wer kann bestehen? Das ist die Frage. Wer kann bestehen? Und Gott gibt die Antwort auf diese Frage in zwei Visionen, die er dem Apostel Johannes zeigt. Es ist einmal die Vision der Versiegelung der 144.000 Evangelisten aus dem Volk Israel. Darüber haben wir letzten Sonntag nachgedacht. Und die Antwort ist auf diese Frage, sie werden bestehen. Und dann bekommt Johannes auch in einer weiteren Vision den Blick nach vorne, auf all die Geretteten der Trübsalszeit, die durch das Wirken dieser 144.000 zum Glauben kommen werden. Und diese Gruppe von Menschen wird auch bestehen. Auch wenn sie um ihres Glaubens willen ihr Leben lassen müssen, werden sie doch schlussendlich vor Gott bestehen können aufgrund des rettenden Glaubens an Jesus. Und diese zwei Gruppen, oder um diese zwei Gruppen geht es hier also in Kapitel 7 und ab Vers 9 geht es um die zweite Gruppe, die ich eben erwähnt habe, um die Menschen, die in der Trübsalzeit durch das Wirken der 144.000 Evangelisten zum Glauben gekommen sind. So, heute wollen wir über diese Gruppe ein bisschen nachdenken und dann am nächsten Sonntag weitermachen. Letzten Sonntag haben wir über das Werkzeug der großen Erweckung nachgedacht oder Werkzeuge, Mehrzahl. Gott gebraucht in seiner Gnade, in seiner Allmacht diese 144.000 aus dem Volk Israel. Und heute, um sein Wort, um das Evangelium weiterzusagen, heute wollen wir also über die Frucht dieser Erweckung in der Endzeit nachdenken oder in der Trübsalzeit, sollte ich eigentlich sagen, bei der dann, wie gesagt, unzählige Menschen aus allen Völkern, aus allen Nationen zum Glauben kommen und hier als vor dem Thron Gottes stehend uns gezeigt werden. Es wird ja bei weitem mehr in diesem Text gesagt und wir wollen dann auch der Reihe nach diese Dinge, die angesprochen werden, auch beleuchten. Wir finden eine vierfache Unterteilung des Textes, 9 bis 17, der Verse 9 bis 17, der Text spricht erstens von der Fülle oder von der Menge der Erlösten der Trübsalzeit, Vers 9. Dann spricht der Text von dem Lobpreis der Erlösten in Vers 10 bis 12. Dann spricht der Text drittens über den Zeitpunkt der Erlösung dieser Gruppe. Ja, von der hier in Kapitel 7 berichtet wird, ab Vers 9. In Versen 13 bis 14 finden wir etwas über den Zeitpunkt gesagt, wann sie zum Glauben kommen. Und dann viertens sehen wir, dass der Text von der Vorsorge der Erlösung spricht, Verse 15 bis 17. So, zunächst einmal die Fülle der Erlösten der Trübsalzeit, Vers 9. Ich lese den Vers noch einmal. Nach diesem sah ich, also nach der Schau der 144.000, wird dem Johannes der Blick nach vorne gewährt und er sagt, und siehe eine große Volksmenge, welche niemand zählen konnte, aus jeder Nation, unterstreichen wir das Wort, jede Nation, aus Stämmen und Völkern und Sprachen, und sie standen vor dem Throne und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern. Aha, dann wissen wir ganz genau, wohin wir auch diese Beschreibung hier einzuordnen haben. Und Palmen waren in ihren Händen. Und das ist etwas, was uns ein bisschen überrascht, aber dazu will ich später etwas mehr sagen. So, hier wird uns also die zweite Gruppe vorgestellt, aus diesem Kapitel 7, die durch das Wirken der 144.000, ich sag einmal, Super-Evangelisten aus dem Volk Israel zum Glauben gekommen sind. Und es ist, denke ich, sehr aufschlussreich, einmal diese beide Gruppen zunächst einmal gegenüberzustellen und zu vergleichen. Die erste Gruppe, die uns ab Vers 1 erklärt wird, von der uns ab Vers 1 in Kapitel 7 berichtet wird, sie wird ja genau beziffert. Wir haben die genaue Zahl dieser Gruppe. Nicht nur das, ihre nationale Identität wird uns auch offenbart in dem Wort Gottes. Ist nicht einfach so, es hat einen Grund. So, die erste Gruppe von 144.000 kommt aus dem Volk Israel. Das heißt, es sind jüdische Männer. Und das hebt der Bibeltext sehr deutlich hervor, damit wir ja nicht in die Gefahr kommen, das Ganze zu vergeistlichen und zu sagen, oh, das ist die Gemeinde. Ist es nicht. Das sind 144.000, die Gott versiegelt hat, die Gott befähigt hat, die Gott gebrauchen wird als Evangelisten der Endzeit, der Trübsalzeit, und sie kommen aus Israel. Punkt. Sind jüdische Männer. Die zweite Gruppe, über die wir heute nachdenken, sie kommt aus allen Nationen, stammt, ja, sammelt sich zusammen aus allen Nationen, auch Juden. Wenn alle gemeint ist oder gesagt wird, dann ist alle gemeint. Aber diese Gruppe wird nicht genau beziffert. Der Text sagt uns, man kann sie nicht zählen. Es sind so viele. Es sind also nicht nur Heiden, die hier erwähnt werden, sondern auch Juden. Aber die Mehrheit von denen, die hier angesprochen werden, die kommen aus den heidnischen Nationen. So, manch einer wird sich fragen, naja, warum betont er das so ausdrücklich? Ihr Lieben, weil die Bibel das so macht. Hier in Kapitel 7. Warum macht sie es? Ihr Lieben, uns wird ein bedeutender Hinweis gegeben im Zusammenhang, an dieser Stelle, im Zusammenhang mit einer besonderen Verheißung Gottes, die wir im Alten Testament finden. Dazu will ich später mehr sagen. Aber eins möchte ich doch betonen. Diese hier erwähnte Gruppe von Erlösten vor dem Thron Gottes, ihr Lieben, das ist nicht die Gemeinde. Es ist nicht die Gemeinde. Wir finden die Gemeinde auch in dem Text. Darüber wollen wir heute auch sprechen. Aber diese Gruppe, ja, die vor dem Thron Gottes steht, mit den Palmen in ihren Händen, das ist nicht die Gemeinde. Das wollen wir auf jeden Fall unterstreichen und behalten, wenn wir in unserem Studium jetzt weitermachen. Manche fragt sich, naja, was bedeutet das? Was bedeutet das, dass es nicht die Gemeinde ist? Ihr Lieben, das bedeutet, dass wir hier in Kapitel 7 eben auch von der Zeit lesen, in der Gott noch einmal in besonderer Weise mit seinem Volk und durch sein Volk Israel arbeitet. Die Trübsalzeit, ich betone das immer wieder, immer und immer wieder, ist nicht für die Gemeinde, es ist für Israel gedacht. In dieser Zeit arbeitet Gott in einer besonderen Weise noch einmal mit seinem Volk. Und ihr Lieben, erinnern wir uns. Was war eigentlich die Absicht Gottes gewesen in der Auserwählung des Volkes Israel aus allen anderen Nationen? Die Schrift erklärt es uns so. Wir brauchen nicht zu rätseln. Ja, ich lese uns aus 1. Mose 12, Vers 3. Hier spricht Gott zu Abraham. Hören wir einmal, was Gott selbst sagt. Gott sagt, so will ich dich zu einem großen Volke machen und dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und jetzt hört mal genau hin. Und durch dich sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. 1. Mose 28, 14 wird genau das Gleiche noch einmal wiederholt. Und durch dich und deinen Samen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden, sagt Gott. So, Gott bringt eine neue Nation aus Abraham hervor. Und er beauftragt diese Nation, die Juden, den Segen Gottes weiterzugeben an die ganze Welt. Eine sehr, sehr wichtige Frage müssen sich alle stellen, die diesen Text lesen. Und darüber nachdenken, was Gott hier eigentlich verheißt. Was ist dieser Segen Gottes, mit dem die Juden alle Geschlechter auf Erden segnen sollen? Wir schauen wieder in die Bibel. Brauchen nicht zu rätseln. Die Bibel sagt es uns. Ich möchte aus dem Buche des Propheten Jesaja lesen, Jesaja 42, Vers 6, zunächst einmal. Hier sagt Gott, ich, Jehova, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und ergriffen dich bei der Hand und ich werde dich behüten und dich setzen zum Bunde des Volkes, zum Licht der Nationen. Jesaja 49, Vers 6, genau dasselbe. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um mein Heil zu sein bis an das Ende der Erde. So, manche, die ganz genau zugehört haben, was ich eben gelesen habe und die vielleicht ein bisschen auch mit dem Text vertraut sind, fragen sich, ist es nicht so oder ist es nicht eher so, dass hier auf Jesus hingewiesen wird, was wir hier lesen. Und ihr Lieben, das dachte ich auch. Ja? Und diese Frage hatte ich auch. Was ist hier gemeint? Ist hier Volk Israel gemeint? Ist hier Jesus gemeint? Wer ist gemeint? Und interessanterweise war es in der letzten Woche, dass ich in meiner stillen Zeit folgende Bibelstelle gelesen habe aus Apostelgeschichte 13, Vers 47. Hier spricht der Apostel Paulus die ungläubige Juden an in der Stadt Antiochien, die ihm gewährt haben, das Evangelium weiterzusagen und die auch gelästert haben. Er sagt Folgendes, hören wir genau hin. Er sagt, denn also hat uns der Herr geboten, unterstreicht das Wort uns. Denn also hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, auf dass du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Jesaja 49, Vers 6. So, wer ist uns in diesem Vers? Ihr Lieben, das ist nicht nur der Apostel Paulus und Barnabas. Es ist das gläubige Israel, von dem der Apostel Paulus hier spricht. Paulus bezieht also die Verheißung Gottes aus Jesaja auf sich selbst und Barnabas, das ist richtig, als den glaubenden Juden, die den Auftrag Gottes, Licht der Nationen zu sein, nachkommen. Sie kommen diesem Auftrag nach als gläubige Juden, im Gegensatz zu den ungläubigen Juden, die dem Ganzen wehren, die sich gegen den Apostel Paulus stellen. So, was haben die Apostel getan, fragen wir uns, um Licht für die Nation zu sein? Ganz einfach. Sie haben nicht davon gesprochen, wie wunderbar und herrlich sie sind, sondern sie haben auf Jesus hingewiesen, den Heiland. Und deshalb die volle Erfüllung dieser wunderbaren Verheißung Gottes aus 1. Mose, als Gott zu Abraham gesprochen hat, und aus Jesaja, wo gesagt wird, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, auf dass du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Das finden wir hier in Offenbarung 7. Und das ist es, warum wir in unserem Abschnitt hier in Kapitel 7 solch einen Nachdruck finden, eben auf diese 144.000 aus dem Volk Israel und deren Brauchbarkeit für Gott als Segensvermittler Gottes durch das Predigen des Evangeliums. Und es ist in dieser Zeit, es ist noch Zukunft, es ist noch nicht geschehen, es ist nie geschehen. Die volle Erfüllung dieser Verheißung ist noch Zukunft. Und davon lesen wir hier in Kapitel 7. Ja, wenn 144.000 aus dem Volk Israel dienen werden in einer übernatürlichen Art und Weise und unzählige Menschen aus allen Nationen, sagt der Text, sagt die Bibel, zum Glauben kommen werden. Das ist der Segen Gottes. Denn Gott meinte, als er dem Abraham die Verheißung gibt, es ist die Erlösung, es ist die Gotteskindschaft, an der auch eben die Heiden teilhaben können durch den Messias Gottes, Jesus Christus. Und stellen wir uns das einmal vor. Der Apostel Paulus, als ein von Gott selbst auserwähltes Werkzeug, wir wissen das ganz genau, das wird uns in der Apostelgeschichte gesagt, er war von Gott berufen, er war von Gott befähigt, er war sehr effektiv in seinem Dienst, oder? Natürlich war er effektiv, wir haben keine Zweifel. So könnt ihr euch jetzt 144.000 solcher wie der Apostel Paulus vorstellen, wie effektiv diese sein werden. Wir sehen, Gott ist treu, Gott ist wahrhaftig, er steht zu seinem Wort, er steht zu seinen Verheißungen. Das, was wir hier haben in Kapitel 7, ist nichts anderes als die volle Erfüllung der Verheißung Gottes, die er seinerzeit Abraham gegeben hat und die er dann durch den Propheten Jesaja näher erklärte. Schaut einmal weiter in den Text. wie werden diese Heiligen der Trübsalzeit beschrieben? Ja, sie werden als solche beschrieben, die weiße Kleider anhaben. Die Bedeutung dieser Beschreibung haben wir gemeinsam in unseren vorhergehenden Betrachtungen schon angesprochen. Ja, die weißen Kleider sprechen von der Reinheit des Menschen, der durch das Blut Jesu gereinigt ist von seinen Sünden. Und in den Sendschreiben werden solche, die überwinden, wie das Wort sagt, und die auch in dem Buch des Lebens verzeichnet sind, nach Offenbarung 3, Vers 5, entschuldigt mich bitte, sie werden mit weißen Kleidern ausgestattet, die sie dann im Himmel in der Ewigkeit bekommen. Und das ist nichts Neues für uns, das wissen wir. Wir haben darüber nachgedacht, wir haben uns darüber gefreut. Das andere aber, was gesagt wird, das ist etwas, was uns erstaunt, zumindest hat es mich erstaunt. Es wird gesagt, dass diese Menschen Palmen oder Palmenzweige eigentlich in ihren Händen haben. So, woran erinnert euch das? Ja, Menschen mit Palmenzweigen. Aber ihr Lieben, es ist nicht nur so, dass wir an den Palmsonntag erinnert werden in dieser Beschreibung. Die Frage, die ich hatte angesichts dessen, was die Heilige Schrift uns hier sagt, ist diese, gibt es Palmen im Himmel? Und die Antwort ist jawohl. Ja, es gibt diese. Es gibt Palmenbäume oder zumindest Palmenzweige im Himmel. Wie kann ich das sagen? Der Text sagt uns das. Und wenn wir sagen, und wir sehen das in der Beschreibung des Textes, dass das Ganze sich im Himmel abspielt, dann können wir das nicht anders verstehen. Dass die Menschen, die Heiligen der Trübsalzeit tatsächlich stehen mit den Palmenzweigen und Gott hier anbeten. Aber da ist mehr als das, dass uns hier der Text das so sagt, und das möchte ich mit uns ansprechen. Schaut mal, wir sagten auch in einer vorhergehenden Betrachtung, dass die Stiftshütte des Alten Testaments, genauso wie auch der Tempel des Alten Testaments, eine Kopie des himmlischen Tempels gewesen sind. Und ich spreche hier vom Tempel Salomos, nicht von dem Tempel des Herodes. So, wenn uns in 1. Könige, Kapitel 6, der Tempel Salomos beschrieben wird, dann fällt es uns auf, dass bei dieser Beschreibung Palmen erwähnt werden, die neben den Cherubim, das ist die besondere Engelsklasse, würden wir sagen, ja, die neben den Erzengeln stehen, also eine höhere Klasse der Engel, und die Palmen werden neben diesen Cherubim gemalt oder eingeschnitzt eigentlich. Ich möchte uns aus 1. Könige 6, 29 lesen. Es wird gesagt, und an allen Wänden des Hauses ringsum schnitzte er, ja, eingegrabenes Schnitzwerk von Cherubim, das sind die Engel, und Palmen, und interessanterweise, und aufbrechenden Blumen innerhalb und außerhalb. Viermal wird uns in 1. Könige 6 der Hinweis gegeben, dass Palmenbäume dargestellt werden in den Tempel Salomos, neben den Engeln, neben den Cherubim. Interessant. Und ähnlich ist es auch mit dem Tempel, der im Millennium sein wird. Der Prophet Jesekiel, wir erinnern uns, er berichtet uns auch von diesem Tempel, der noch zukünftig ist, der seinerzeit in Jerusalem noch stehen wird. Er berichtet von diesem Tempel ab Kapitel 40 seines Buches. Und er macht auch etwas sehr, sehr Interessantes. Er unterbricht seine Aufzählung der genauen Dimensionen des Tempels. Er sagt genau, was die Maße sein werden. Ja, wie der Tempel aussehen wird, was die Maße sein werden. Und sechsmal unterbricht er diese Aufzählung und sagt, dass der Tempel neben der Abbildung der Cherubim, da haben wir diese Engel wieder, mit den Abbildungen von Palmen geschmückt sein werden. Ich lese uns eine dieser Beschreibungen, Hesekiel 41, 25. Auch an den Türen des Tempels waren Cherubim und Palmbäume angebracht. So, das ist, was Hesekiel in seiner Vision, die Gott ihm gibt, sieht, was den zukünftigen Tempel dann auch schmücken wird. Und unter anderem waren es Palmbäume. Und ich finde das höchst interessant. Und deshalb ist es auch so, dass manche Bibellehrer sagen, dass der Baum des Lebens im Paradies ein Palmbaum gewesen ist. Ich kann dazu nichts sagen, ich weiß es nicht genau. Die Bibel spricht so genau nicht darüber. Aber eins ist klar, einem jeden von uns, denke ich. Ihr Lieben, wir werden doch sehr staunen über die Dinge, die wir in der Ewigkeit erleben werden und sehen werden. Als ich aber über diese Dinge nachgedacht habe, habe ich mir eigentlich gewünscht, einen Palmbaum in meinem Haus zu haben. Ja? Wir haben allerlei Pflanzen in unserem Haus, allerlei Blumen. Wir haben sogar einen, stellt euch mal vor, einen Geldbaum in unserem Haus, auf dem kein Geld wächst. Und es ist auch gut so. Aber wir haben keine Palme, keine einzige. Und ich denke, es ist etwas Schönes, eine biblische Pflanze zu haben, sage ich mal, im Hause, ja, um immer wieder als Kind Gottes daran zu erinnert zu werden, wo unsere Heimat ist und was wir eines Tages tun werden, wenn wir Jesus begegnen und ihn anbeten. Ich bin in den Computer gegangen und habe etwas Interessantes gefunden. Auf eBay gibt es einen Anbieter aus Israel, der für $9,80 US mir 20 verschiedene Dattelpalmensamen schicken kann. 20 verschiedene. Und ich dachte mir, oh, das ist ein guter Preis. Aber dann habe ich mir angeguckt, wie groß die Palmen sind. Ja? Die sind so hoch wie die Mauer von Jerusalem. Und ein so großes Haus habe ich nicht. Deshalb muss ich mich mit einer kleinen Palme begnügen. Ich muss mal schauen, ob ich irgendwo eine finden kann. So, wir kommen zu dem zweiten Abschnitt unserer Betrachtung, wobei es nun um den Lobpreis der Erlösung geht. Verse 10 bis 12. Und wir sehen auch, dass dieser Lobpreis für uns unterteilt wird in dem Text. Einmal ist es das, was die erlösten Märtyrer der Trübsalszeit sagen. Wir finden das in Vers 10. Und dann wird uns gezeigt oder gesagt, was die andere Gruppe, eigentlich Gruppen, es sind mehrere Gruppen, in dem Himmel auch sagen, in ihrem Lobpreis, Verse 11 bis 12. Lasst uns noch einmal Vers 10 lesen. Sie schrien mit großer Stimme und sprachen: Das Heil gehört dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Sehr interessant, was diese Menschen, die Heiligen der Trübsalszeit, hier sagen. Es wird gesagt, und sie riefen mit lauter Stimme. Wieder wird ein Hinweis gegeben, in welcher Lautstärke die Anbetung Gottes im Himmel stattfindet. Das gebrauchte Wort für laut ist Mega, Megaphon, ja, wird von diesem griechischen oder aus diesem griechischen Wort hergeleitet und es meint Lautsprecher. Ja, so, es wird eine sehr laute Angelegenheit sein, wenn diese Menschen dann in den Lobpreis Gottes anstimmen. Oder das ist das, was Johannes mitbekommt, als ihm diese Vision gegeben wird. Es ist etwas sehr, sehr Lautes, was dort stattfindet. Deshalb gebraucht er auch diese Worte. Mega. Nun, ich bin persönlich nicht unbedingt jemand, der das Laute mag in einem Gottesdienst. Ja, laute Musik, sie macht mir Kopfschmerzen. Aber ihr Lieben, im Himmel wird es anders sein. Da werde ich keine Kopfschmerzen haben, glaubt mir. Dort werde auch ich mit Sicherheit, mit lauter Stimme, ich werde nicht laut genug hinausschreien können, diesen Lobpreis Jesus gegenüber, der mich erlöst hat. und ich freue mich darauf. Der Inhalt aber dessen, was diese Menschen sagen, der ist sehr wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Und darauf möchte ich mit uns ganz kurz eingehen. Was sagen diese Menschen, die nun im Himmel sind, die nun die himmlischen Herrlichkeit sehen, die Überwinder sind, wie der Text uns in Offenbarung 3 gesagt hat? Sie sagen, das Heil gehört dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Es ist ja äußerst interessant, ja, was die Menschen heute für Vorstellungen haben, wie man in den Himmel kommt, wie man erlöst wird als Mensch. So, hier haben wir Menschen, die schon in der Ewigkeit sind, im Himmel sind, und die ganz klar das sagen und auch mit dem Alten Testament und dem Neuen Testament übereinstimmen, was uns dann die ganze Heilige Schrift immer und immer wieder sagt: Ihr Lieben, das Heil gehört Gott. Jesaja 43, Vers 11. Hier spricht Gott, er sagt: Ich bin der Herr und außer mir ist kein Heiland oder Retter. Außer mir ist kein Heiland. Hosea 13, Vers 4. Ich aber bin der Herr, dein Gott, vom Land der Ägypten her, und außer mir kennst du keinen Gott, und es gibt keinen Retter als mich allein. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Immer wieder wird uns gesagt, das Heil gehört unserem Gott. Offenbarung 19, Vers 1. Danach hörte ich wie eine laute Stimme einer großen Menge im Himmel, die sprach: Halleluja. Das Heil und der Ruhm und die Kraft gehören unserem Gott. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil. Denn auch kein anderer Name ist unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen. So, die Schrift ist klar. Das Zeugnis der Heiligen im Himmel ist klar. Wie kommt es, dass die Menschen in der Zeitlichkeit, dass vielen Menschen heute in der Zeitlichkeit, selbst in der Gemeinde nicht klar ist? Viele Christen heute in der Gemeinde wollen politisch korrekt sein, ja? Oh, sie wollen die Gefühle solcher, die nicht glauben, nicht verletzen. Aber ihr Lieben, der Alleinanspruch Jesu auf das Heil gehört unserem Gott, ist ganz klar in der Schrift zu sehen. Und das bedeutet, wenn wir politisch korrekt sein wollen, wenn wir die Gefühle der Ungläubigen nicht verletzen wollen, das bringt den Menschen in die Verdammnis. So, wir müssen nicht politisch korrekt sein, wir müssen biblisch korrekt sein, wenn wir doch glauben, dass die Bibel das Wort des ewigen Gottes ist. Und das Wort Gottes sagt uns ganz klar, die Erlösung, das Heil gehört unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und ihr Lieben, es mag wohl sein, dass seinerzeit alle Wege nach Rom geführt haben, was ich nicht glaube. Aber was interessiert mich das, ob alle Wege nach Rom geführt haben? Es gibt nur einen Weg in den Himmel und das ist Jesus Christus. Und das interessiert mich. Das ist das klare Zeugnis der Heiligen Schrift. Wenn das einem nicht gefällt oder nicht passt, dann muss er sich mit der Bibel auseinandersetzen, nicht mit mir. Nun, in unserem Text sehen wir auch andere Gruppen im Himmel, ja, die sich eben auch die Gelegenheit nicht entgehen lassen, in den Lobpreis Gottes einzustimmen. Ich lese noch einmal Verse 11 bis 12. Achten wir auf noch einmal, welche Gruppen erwähnt werden. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten. So, die Engel können nicht die Ältesten sein. Das verstehen wir, indem wir die Heilige Schrift das sagt. Und die vier lebendigen Wesen, von denen haben wir auch gelesen, reimt sich sogar, und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Amen, Lobpreisung und Ruhm und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Szene kommt uns irgendwie bekannt vor. Und es ist auch richtig. Wir haben gemeinsam, als wir Kapitel 4 und 5 studiert haben, genau diese Gruppen, Mehrzahl, im Himmel gesehen. Außer die Gruppe der erlösten Märtyrer. Interessant, nicht? Und hier haben wir die Gruppe der erlösten Märtyrer, die wird als erstes genannt. Nun, wir haben manches im Zusammenhang mit diesen erwähnten Gruppen schon gesagt, in Kapitel 4 und 5, worauf ich aber heute im Besonderen hinweisen möchte, ist etwas, was ich noch nicht angesprochen habe. Schaut einmal, wir identifizieren oder identifizierten in einer der vorhergehenden Betrachtungen die 24 Ältesten, die genannt werden, Kapitel 4 und 5, als Repräsentanten der Gemeinde. Ja, ich habe das auch erklärt oder versucht zu erklären und ich habe insgesamt 4 Gründe gegeben, warum wir annehmen können von der Bibel her, dass das die Repräsentanten der Gemeinde sind. Es gibt bei weitem mehr Gründe. Einer dieser Gründe will ich heute mit uns ansprechen. Es ist ja faszinierend zu wissen, dass diese himmlische Schau dessen, was vor dem Thron Gottes sich im Himmel abspielt, ja, kein Sondergut der Offenbarung ist, sondern auch im Alten Testament lesen wir schon davon, dass der Prophet Jesaja und auch der Prophet Hesekiel genau diese Schau in den Thronraum Gottes hatten. Es ist interessant zu lesen, was sie uns berichten, und wir sehen viele Ähnlichkeiten, aber nur eine Gruppe finden wir nicht, in diesen Berichten der Propheten, eigentlich 2 Gruppen, finden wir nicht. Aber eine Gruppe, um die es uns heute geht, sind die 24 Ältesten. Wir finden sie nicht in den Berichten des Jesaja und auch nicht in den Bericht des Hesekiel. Warum nicht? Und wir verstehen, wenn die 24 Ältesten die Gemeinde repräsentieren, die können noch nicht im Himmel sein, sie sind erst im Himmel, wenn die Gemeinde entrückt wird. Und das ist, was Johannes sieht. Er sieht die Gemeinde im Himmel. So, wie kommt die Gemeinde, wie kommen die 24 Ältesten als Repräsentanten der Gemeinde in den Himmel? Und warum ist es, dass Gott 144.000 Versiegelten aus dem Volk Israel gebraucht, um die Welt zu evangelisieren und nicht die Gemeinde? Die Antwort ist dieselbe. Es ist so, weil die Gemeinde im Himmel ist. Und sie ist dort seit der Entrückung. Vor der Entrückung sind die verstorbenen Heiligen der Gemeinde in dem Vorort des Himmels, der auch Paradies genannt wird. Auch darüber haben wir gesprochen. Und ich möchte hier die Betrachtung des Textes unterbrechen und am nächsten Sonntag mit uns weitermachen, auch darüber sprechen, was diese anderen Gruppen auch zur Ehre Gottes sagen. Aber heute für heute ist erstmal genug. Was, fragen wir uns, ist die Lektion für uns persönlich, wenn wir diese Dinge lesen? Wir haben manches sehr Interessante angesprochen, aber schaut einmal, wie bedeutend ist es für uns als Kinder Gottes lebend in dieser Welt zu wissen, dass es Palmen im Himmel gibt? Ist interessant, aber ist es bedeutend? Nein, nicht wirklich. So, was ist die Lektion, die wichtigste Lektion aus diesem Text, den wir uns gemeinsam heute vergegenwärtigt haben? Was ist wichtig? Ihr Lieben, ich möchte nur eins hervorheben, das andere, dazu habe ich jetzt keine Zeit. Wir als Kinder Gottes können mit dieser Gewissheit leben, dass Gott, unser Gott, zu seinem Wort steht. Das ist eine wichtige Lektion. Gott hat Israel verheißen, dass er sie zu Segensvermittlern Gottes macht oder machen wird. Und hier in Kapitel 7 erkennen wir, dass die Verheißung Gottes sich erfüllt. Gott steht zu seinem Wort. Er verwirft Israel nicht. Er lässt Israel nicht wie eine heiße Kartoffel fallen, weil sie untreu waren. Gott ist treu. Auch wenn sein Volk Israel untreu gewesen ist, ja? Gott kommt mit seinem Volk zum Ziel. Seine Absichten werden sich genauso erfüllen, wie er es gesagt hat. So, was bedeutet das für uns? Es bedeutet für uns Folgendes, ihr Lieben, wenn Jesus, der Gott ist, sagt in Johannes 6, 37, wer zu mir kommt, in Buße und Glauben, den werde ich nicht hinausstoßen. Dann können wir das so annehmen. Wir brauchen nicht zu denken, oh, ich bin ein schlimmer Mensch. Ich habe zu viel Sünde auf mich geladen. Gott kann mir gar nicht vergeben. Jesus sagt einem jeden, der um seine Sünde, um seine Unwürdigkeit weiß und zu Jesus als dem Heiland kommt, Folgendes. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und ihr Lieben, er kann das als Gott und er wird das, wenn wir in Buße uns an ihn wenden. Wenn wir in Buße und Glauben zu Jesus kommen, wird er uns annehmen und unsere Sünden vergeben. So meine Frage deshalb ist heute, wissen wir um die Vergebung unserer Sünden durch Jesus Christus? Möge Gott uns seine Gnade dazu geben. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen, die Zeit ist vorangerückt. Wir haben keine Zeit für das letzte Lied. Wir wollen gemeinsam aufstehen, beten und uns unter den Segen Gottes stellen. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, wir stimmen ein mit dem Psalmisten, der seinerzeit gesagt hat, dass dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Und nicht nur das, nicht nur auf meinem Wege, sondern auf dem Wege der Menschheit. Wir wissen genau, was deine Absichten sind mit Israel, mit der Welt, mit den Heiligen, mit solchen, die in der Sünde verbleiben. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir aber auch in dieser Gewissheit leben können, dass wenn wir in Buße zu dir kommen, unser Heiland, dass du uns unsere Sünden vergibst, dass du uns reinigst und dass du uns annimmst. Und welch Glück ist es, erlöst zu sein, Herr Jesus Christus, durch dein Blut. Wir beugen uns unter deine Herrschaft und wir preisen dich, unser Heiland, wissend, dass du wiederkommst. Und wir freuen uns drauf und wir beten heute, komme bald, komme bald. Und nun stellen wir uns ganz bewusst unter den Segen Gottes. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.